Hier ist Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur Europameisterschaft in Skandinavien. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie möglich und mit eurem Begleiter durch die Sendung, Sascha Staat.
Es steht an, der große Showdown gegen Frankreich für die deutsche Mannschaft an diesem Mittwoch um 18 Uhr. Und wenn ihr diese Sendung hört, sind vielleicht schon ein paar Stunden dieses Tages vergangen. Aber wir möchten euch trotzdem noch vorbereiten auf diese Partie mit dem Titelverteidiger des Turniers. Das sollten wir an dieser Stelle nicht vergessen. Und es gab ja große Diskussionen, unter anderem um die Geschichte mit Andreas Wolf. Warum saß er zu Beginn nur auf der Bank? Und deswegen dachte ich mir, lade ich mir einen Torhüter ein, der das am besten einordnen kann. Und das ist Jens Kürbis, der unter anderem für die Lübecker Nachrichten, aber auch während des Turniers für das Redaktionsnetzwerk Deutschland unterwegs ist. Hallo Jens.
Moin, grüß dich.
Ich bin sehr gespannt, was du mir zu erzählen hast, denn wenn wir gerade miteinander plaudern, ist ja noch Dienstagnachmittag. Ich habe parallel das Spiel der Schweizer gegen die Isländer laufen und 10 Minuten vor Ende führen die Schweizer mit 3 Toren. Das ist mal wieder völliger Wahnsinn. Deswegen immer wieder die Betonung, wir müssen alles bei diesem Turnier von Tag zu Tag neu einordnen. Du bist beim Medientermin gewesen. Was war denn da so los im Hinblick auf die Partie gestern?
Im Hinblick auf die Partie gestern wurde natürlich auch die Personalpolitik von Alfred Gieslason nochmal hinterfragt, wurde nochmal nachgefragt, warum er denn Andy Wolf hat auf der Bank sitzen lassen zunächst, warum er Lukas Mertens und Lukas Terber auf die Tribüne gesetzt hat. Ja, also er hat natürlich schlüssige Antworten darauf gegeben. Er hat auch nochmal betont, das hatte er dann gestern schon, dass es kein Pokern gewesen sei. Bei Lukas Mertens und bei Lukas Zerbe hätte es muskuläre Probleme unter anderem gegeben. Aber es war nur ein bisschen eigenartig, denn wir hatten hinterher Lukas Mertens im Interview, im 1-1-Interview, und da hat er dann nochmal gesagt, er hätte spielen können. Er hätte auch gewollt zu spielen. Natürlich will keiner aussetzen. Und das hat er auch nochmal lang klar herausgestellt. Und auch, dass es eine Entscheidung des Trainers gewesen sei und dass er die Entscheidung akzeptiert habe. Das war so ein bisschen der Tenor. Also es passte so ein bisschen in dieses kuriose Bild, wo wir uns natürlich gestern im Verlaufe des Spiels gefragt haben, wurde das Spiel abgeschenkt? Ist es ein Kräfteschonen? Wir haben alle so ein bisschen das Rätselraten und haben so die Fragezeichen in den Augen gehabt. Und mit wir meine ich nicht nur uns Kollegen jetzt hier, sondern auch viele Ehemalige. Also zum Beispiel hinter uns auf der Medientribüne saß Jogi Bitter als TV-Experte, der hatte genau die gleichen Fragezeichen in den Augen.
Ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was du mir noch so sagen wirst in den kommenden Minuten. Ich höre raus, dass du nicht überzeugt bist von den Worten des Trainers. Insbesondere, wenn man dann noch mit reinnimmt, dass der Spieler sagt, ja, ich hätte spielen können.
Also ganz hat es mich eben halt nicht überzeugt. Also ich glaube schon, dass es eher so ein bisschen die Vorbereitung auf das Spiel gegen Frankreich war. Also es fiel dann eben halt auch der Satz, das Viertelfinale jetzt gegen Frankreich ist genau das, was wir wollten. Auf dieses Spiel haben wir hingearbeitet. Und das hörte sich alles eben halt so zwischen den Zeilen auch an, als ob da so eine Niederlage gegen Dänemark eingepreist war. Ist ja immerhin die beste Mannschaft der Welt. Und ich würde mal unterstellen, es ist ein kleines Stück weit auch mit Personalprobe gewesen.
Ja, auch sehr, sehr interessant. Da kann man jetzt drüber diskutieren, haben die anderen Spieler diese Personalprobe bestanden. Aber das will ich gar nicht weiter diskutieren. Ich habe mich ja in der gestrigen Folge sehr emotional präsentiert. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich habe dafür wenig Verständnis, denn ich finde, man sagt ja immer, von Spiel zu Spiel denken. Das ist eine so abgedroschene Phrase, dass ich sie eigentlich schon nicht mehr hören kann. Aber das hört man immer wieder. Wir müssen uns auf das nächste Spiel fokussieren. Und dann hast du eigentlich doch das Frankreich-Spiel im Hinterkopf. Wie passt das zusammen?
Ich weiß es auch nicht, zumal man die erste Halbzeit gesehen hat des Dänemark-Spiels und auch die Dänen im bisherigen Turnierverlauf. Sie haben sich nicht als die absolute Übermacht und Übermannschaft bisher präsentiert. Da sind durchaus auch Stockfehler gewesen drin. Da waren Gitzel und auch Pöttlik nicht immer fehlerfrei. Und eins muss man auch sagen, die deutsche Mannschaft hat es in der ersten Halbzeit überragend gemacht. Rückzugsverhalten, top. Hat bisher keiner so gut verteidigt wie wir in der ersten Halbzeit. Hinzu kam auch eine gute Torhüterleistung, keine überragende, aber eine gute Torhüterleistung von David Schwedt und eine sehr, sehr gute, zupackende, aggressive und vor allen Dingen die Räume gut verdichtende Abwehr. Das hat mir richtig gut gefallen. Leider hat es eben halt nur für 35 Minuten gereicht. Man kann sich im Nachgang fragen, hätte es mit einem überragenden Wolf mit einer überragenden Leistung dazu gereicht, hätte es mit den Top-Außen zu mehr gereicht, aber das ist alles in dem Bereich hätte Fahrradkette. Also die Antworten, ob das Pokerspiel, ich sag's jetzt mal so, mit einem Full House dann gegen Frankreich aufgeht, das wird das Spiel morgen zeigen.
Darüber sprechen wir natürlich gleich noch intensiv. Ich habe noch eine Rückfrage zu den Aussagen von Ingo Meckes. Der hat Alfred Gislason ordentlich Rückendeckung gegeben. Findest du nicht?
Indem er ihm die Jobgarantie gegeben hat jetzt?
Ja, genau.
Wenn du das meinst in der Pressekonferenz, ja, die ist genauso richtig, die Jobgarantie jetzt, wie genauso die Diskussionen vor dem Endspiel gegen Spanien waren. Also natürlich kann ein Präsident, in dem Fall war es ja Andreas Michelmann, vor einem Turnier keine Jobgarantie geben. Das weiß auch Alfred Gislason. Das wissen alle. Handball ist ein Ergebnissport. Und wenn du als Handball Deutschland, als Mitglied der stärkste Nation der Welt in der Vorrunde ausscheidest und das zum ersten Mal, das ist ein historisches Aus. Natürlich wird da über eine Personalie Alfred Gislason auch diskutiert. Und wenn da irgendein anderer da gesessen hätte, wäre genauso. Das ist gar nicht in dem Namen Alfred Gislason festzumachen, sondern da hätte sonst wer als Bundestrainer sitzen können. In jedem Fall wäre dann eine Diskussion losgegangen und natürlich wäre dann auch gefragt worden, ist es die richtige Entscheidung, dass wir noch weiter mit ihm den nächsten Schritt weitergehen, also das heißt Richtung WM und wen gibt es als Alternativen. Und genauso musst du natürlich auch jetzt sagen, ist es richtig, dass du ihm jetzt diese Jobgarantie gibst, wir sind unter den Top 6 der Welt. Und nochmal, Handball ist eine Ergebnissportart und das Ergebnis, soweit bis jetzt, stimmt.
Ja, da kann man nichts sagen. Man hat eben dieses finale Spiel gegen Frankreich, was aber natürlich dafür sorgt, dass die Leute so viel diskutieren, ist nicht, dass die Mannschaft nicht teilweise auch begeistern würde, sondern ist die Art und Weise, wie eben vor allem im Positionsangriff gespielt wird und auch das Tempospiel wird immer wieder diskutiert. Und dann haben mich einige Hörer tatsächlich angeschrieben und mir Nachrichten geschickt und haben gesagt, ja, aber man muss das auch mal so sehen, das ist eine junge Mannschaft und die haben noch nicht so viele Turniere miteinander gespielt. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, Jens, da ein bisschen genauer drauf zu schauen. Wir haben ja 4 Debütanten bei diesem Turnier. Das sind Mathis Heseler, Mathis Langhoff, Tom Kiesler und Miro Schlurow. Der einzige von diesen, der im Rückraum offensiv eine Rolle spielt, ist Miro Schlurow. Und ich finde, das macht er für sein erstes Turnier absolut ordentlich. Da kann man überhaupt nichts sagen. So. Und dann schauen wir mal auf den weiteren Kader. Fangen wir mal mit den Torhütern an. Wolf 15 Turniere, Spät 4. Mertens 7 Turniere, Dahmke 9 Turniere, Zerbe 5 Turniere, Heseler wie gesagt das erste, Uschins 5 Turniere, Semper auch schon sein drittes Turnier, obwohl er oft Verletzungsprobleme hat. Knorr Turnier Nummer 8, Lichtlein Turnier Nummer 3, Langhoff Debütant, Kiesler Debütant, Grigic Turnier Nummer 3, Köster Turnier Nummer 6 und Kohlbacher hat Turnier Nummer 10 auf seinem Konto, Goller Nummer 8, Fischer Nummer 4. Kann man deiner Meinung nach da mit dem Argument kommen, dass ja die Dänen seit Jahren zusammenspielen und einen riesen Vorsprung haben und sich diese deutsche Mannschaft erst einspielen muss?
Nein, also auf gar keinen Fall. Also so jung ist die Mannschaft vielleicht vom Alter her, aber vom Zusammenspiel, vom Zusammenwirken natürlich nicht. Dafür haben die einzelnen Akteure, du hast sie ja eben gerade aufgezählt, schon viel zu viel mitgemacht und dafür sind die einzelnen Akteure natürlich auch Leistungsträger in ihren Clubs. Nein, das ist nur vom Alter her vielleicht noch eine junge Mannschaft, aber nicht vom Zusammenspielen und von der Erfahrung, was internationale Turniere betrifft. Und da haben sie ja nun auch, wie sie alle heißen, Uschins, Knorr, sie haben ja alles in diesem Zeitraum ja schon mitgemacht.
Also, du bist der Meinung, definitiv kann man dieses Argument nicht anführen. Dann habe ich natürlich noch die Frage zu Andreas Wolf. Du bist auch Torhüter gewesen, bist Nationalspieler gewesen. Wie hast du das denn früher als Spieler selber erlebt? Wenn du ein überragendes Spiel gemacht hast, warst du dann direkt wieder heiß, das nächste Spiel zu absolvieren? Oder warst du dann auch mal recht auf der Bank zu sitzen? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Weil wir versuchen uns ja jetzt ein bisschen auch in Andreas Wolf hineinzuversetzen.
Ich kann da nicht in den Kopf von Andreas Wolf, muss ich dir gleich sagen, kann da nicht in den Kopf von Andreas Wolf hineinschauen, weil ich nicht weiß, was er denkt. Ich kann nur sagen, also, und da spreche ich, glaube ich, für viele Torhüter, nach einer überragenden Leistung möchte man natürlich wieder ins Tor, will man natürlich wieder zwischen dem Pfosten stehen. Du bist in so einem Hochgefühl, in einem Flow, das willst du dann weitertragen, das willst du weiter genießen. Ob das jetzt gegen Dänemark passiert wäre, keine Ahnung, das weiß keiner, das ist Kaffeesatzleserei. Aber von der Grundannahme her würde ich erstmal Andy Wolf unterstellen, dass er sicherlich gerne zwischen dem Pfosten gestanden hätte.
Ich glaube, es ist gar keine Frage, dass er gegen Frankreich zu Beginn im Tor stehen wird. Und dann kommen wir zum Ausblick auf diese Partie. Wie würdest du das angehen?
Genauso wie das Spiel gegen Dänemark, vielleicht mit einer anderen Besetzung. Also das heißt, ich glaube schon, dass Zerbe, Mertens und auch Wolf in der Anfangsaufstellung stehen werden, also zur Stammsieben gehören werden. Und es sind eigentlich die gleichen Tugenden gefragt wie gegen Dänemark. Ein sehr, sehr, wirklich sehr, sehr gutes Rückzugsverhalten ist gefragt. Eine sehr stabile Abwehr ist gefragt. Ein guter Torhüter ist gefragt. Das sind die Grundtugenden, die wir brauchen. Weil, wenn man sich das Spiel der Franzosen angeguckt hat, ich verfolge sie ja nun auch schon seit Jahren, wer mich hier absolut begeistert, ist der Amric Min, der 28-jährige Spielmacher, der ab Juli ja seine Brötchen dann in Flensburg verdienen wird. Die können sich im Übrigen sehr freuen. Ich habe mir hier gerade mal die Statistik rausgezogen. Er ist nicht nur mit 23 Assists und 23 Treffern im französischen Team mit unter den Top 3. Er ist vor allen Dingen auch, und da ist er so die Lokomotive des französischen TGW im Tempospiel. Also das macht er überragend. Er ist so ein bisschen so für mich so der französische Gipfel, gerade was so das Tempospiel nach vorn betrifft. Und ihn und das Tempospiel, das muss absolut gestoppt werden, sonst läufst du Gefahr, dass du überrannt wirst. Und natürlich, was wir noch brauchen in jedem Fall, ist eine bessere Wurfausbeute. Also mit 25 Fehlwürfen hat Alfred Kiesler so heute Mittag an der Pressekonferenz gesagt, wird das natürlich auch gegen Frankreich nichts werden.
Ja, und es waren vor allem mal wieder viele Abschlüsse aus einer relativ entfernten Distanz. Ich meine, das wissen wir, weil diese Mannschaft ja auch sehr gute Rückraumschützen hat. Wir wissen aber auch, Jens, dass der Handball mittlerweile anders gespielt wird. Mit Durchbrüchen und Würfen aus der Nahwurfzone. Und da ist für mich die Frage, kann das diese Mannschaft nicht oder kann sie es vielleicht dann auch gegen Frankreich nicht? Denn wir wissen, die stellen eine unglaublich physische Abwehr.
Diese physische Abwehr, die wird kommen, sicher. Die wird uns auch sicherlich Probleme bereiten. Ich hoffe immer noch so ein bisschen, dass bei Juri Knorr der Knoten platzt, weil er hat eigentlich alle Tugenden, die dazu passen, diese physische Abwehr auseinanderzunehmen und vor allen Dingen seine Nebenleute überragend in Szene zu setzen. Keine Ahnung, er ist ja selbst von sich genervt, dass da der Knoten noch nicht so richtig geplatzt ist bei diesem Turnier. Er ist auch ein Kopfmensch, der darüber sehr, sehr viel rätselt. Ich habe große Hoffnung, dass es gegen Frankreich gelingt, dass das so eine Art auch bei ihm persönlicher Brustlöser wird. Und dann brauchen wir natürlich, das haben wir im Übrigen gegen Dänemark auch sehr, sehr gut gemacht, die dritte Welle, die hat wunderbar funktioniert, gerade in der ersten Halbzeit. Die brauchen wir natürlich auch gegen Frankreich.
Glaubst du denn, dass die Mannschaft selbstbewusst und vor allem auch mutig genug ist, um das eigene Tempospiel zu forcieren? Denn du hast natürlich völlig recht, diese leichten Treffer sind ultra wichtig für die deutsche Mannschaft. Extrem wichtig. Ich glaube, dass wir mindestens 5 bis 10 dieser Tore brauchen, damit wir eine realistische Chance haben. Glaubst du, dieses Team ist mutig genug? Weil ich immer das Gefühl habe, die spielen irgendwie mit angezogener Handbremse.
Ja, das hatte ich im Turnierverlauf das Gefühl ab und an, dieses Gefühl der angezogenen Handbremse. Aber du hast, und das ist eigentlich dieses Eigenartige bei dieser EM, finde ich, du hast keine Mannschaft, die durchweg in allen Spielen performt. Da gibt es Höhen, da gibt es Tiefen. Du hattest eben gerade das Spiel der Isländer gegen Schweiz angesprochen, was währenddessen wir uns unterhalten, parallel läuft. Du hast die Spanier, die plötzlich die Franzosen in den Griff bekommen. Du hast die Dänen, die gegen die Portugiesen verlieren. Du hast immer wieder überraschende Ergebnisse. Und du hast natürlich aber auch im deutschen Spiel sehr viele Höhen gehabt. Wenn ich nur an das Spanien-Spiel denke, das ist für mich bisher das beste Spiel, was Mut, was Überzeugung und eben halt auch dieses Gefühl betrifft, ich gehe in das absolute Tempospiel, im Tempo-Gegenstoß, in zweiter und dritter Welle. Und ich bin überzeugt, dass dieses Gefühl, es ist wieder ein Endspiel, wie schon vor 10 Tagen war es, glaube ich, gegen Spanien. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, das werden sie mitnehmen. Ich bin da sehr optimistisch.
Davon bist du also überzeugt. Und natürlich, Optimismus ist wichtig, sonst braucht man gar nicht in so ein Spiel gehen. Und das Einzige, wo ich irgendwie Sorge habe, ist, das wäre ja ein Klassiker, dass die französischen Torhüter ausgerechnet gegen uns mal so richtig heiß laufen. Und die Spanier haben ultra offensiv zum Beispiel gegen diese Geschwindigkeit von Aymeric Min gedeckt. Das ist nicht die defensive Spielweise der deutschen Mannschaft.
Gebe ich dir recht, aber ich glaube, wir können es trotzdem lösen.
Also, dein Gefühl ist relativ positiv. Du würdest jetzt an dieser Stelle schon sagen, Deutschland packt das.
Tja, also da bin ich eigentlich nicht nur Grundoptimist oder habe vielleicht patriotische Gedanken oder Gefühle. Nein, ich bin überzeugt davon, dass wir diese Aufgabe Frankreich lösen. Und im Übrigen, weil das war heute auch Thema bei der Pressekonferenz, Paris 2024, das spielt keine Rolle mehr dabei. Also das ist sicherlich in einigen Köpfen eine, und vielleicht auch in unseren Köpfen, eine schöne Reminiszenz, eine wunderbare Erinnerung an ein Wunder, was es so sicherlich nicht nochmal wieder geben wird. Aber für dieses Spiel gegen Frankreich wird es keine Rolle spielen.
Dann eine letzte Frage noch, weil du halt so überzeugt bist. Haben die Beteiligten heute bei dem Medientermin auch diese Überzeugung ausgestrahlt?
Das haben sie. Also das haben sie wirklich. Also egal, wen du hast von auf dem Podium sitzen sehen oder am Rande in den Einzelgesprächen, das ist ja immer so getaktet zum Auftakt der PK, hast du 2, 3, 4 Leute vorne auf dem Podium sitzen. Anschließend gibt es Einzelgespräche mit den Spielern. Du kannst dann auch nochmal ins 1-1-Gespräch mit Beteiligten gehen, die ringsrum sind. Und da springen ja nun diverse Experten oder so ehemalige Spieler auch mit rum. Da habe ich von keinem irgendwo Zweifel gehört, dass es gegen Frankreich schief geht.
Übrigens, du hast natürlich recht, ja. Gerade läuft immer noch die Partie Schweiz gegen Island. Es sind noch 30 Sekunden zu spielen, noch 16 Sekunden Überzahl für Island, die den Ball haben und dieses Spiel ja unbedingt gewinnen müssen, wenn sie ins Halbfinale kommen. Diese letzten 20 Sekunden, weil gerade die Auszeit vorbei ist, nehmen wir nochmal sozusagen live mit rein in dieses Gespräch von uns beiden und gucken uns an, was passiert. Jetzt sind es noch gut 10 Sekunden. Es gibt nochmal einen Freiwurf für die Isländer. Jetzt sind die Schweizer wieder komplett und der Abschluss muss kommen. Sie haben jetzt noch ein paar Sekunden, sie haben aber nicht mehr viel Zeit. Die wird jetzt nochmal angehalten. 3 Sekunden vor Schluss. Gisli Kristjánsson sagt, da wurde aber die Uhr nicht rechtzeitig angehalten. Jetzt wird dann nochmal kontrolliert von den Schiedsrichtern. Dann warten wir das mal noch einen ganz, ganz kleinen Moment ab. Das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Situation, weil du hast es ja auch gerade gesagt, ne? Also diese Spiele, die sind einfach nicht vorhersehbar, egal in welcher Gruppe, weil wir hatten ja auch nicht damit gerechnet, dass die Spanier die Franzosen schlagen, aber es geht jetzt weiter und ich habe den Eindruck, es wurde nicht korrigiert. Also die Isländer müssen jetzt abschließen und sie müssen treffen, denn ein Unentschieden kann ja schon am Ende dafür sorgen, dass sie eben nicht ins Halbfinale kommen und es ist echt kurios, eine Mannschaft mit so viel Potenzial, jetzt stellen sie sich dahin und der größte Spieler, der darf dann über diesen Block der Schweizer werfen, die jetzt schon häufig eine Führung vergeigt haben. Die haben mit 3 Toren geführt, wenige Minuten vor Ende dieses Spiels. Und jetzt gibt's eben diesen einen Wurf und der wird geblockt und dann gibt's keinen Abschluss mehr. Unentschieden geht dieses Spiel aus. Ja, also, verrücktes Ergebnis. Andi Schmid jubelt als Trainer der Schweizer. Die Isländer ärgern sich. Und das war's übrigens mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel Deutschland gegen Frankreich. Euch Kollegen natürlich in der Halle und euch da draußen, wo immer ihr auch seid. Entweder auch in Herning oder zu Hause vor dem Fernseher oder in irgendeiner Kneipe. Und falls ihr dieses Format unterstützen möchtet, dann tut das sehr, sehr gerne. Schaut vorbei auf patreon.com/kreisab. Ihr könnt uns folgen auf den sozialen Kanälen, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram und bei PayPal könnt ihr uns auch noch unterstützen. Einfach reinschauen in die Shownotes. Das war's für heute und morgen analysieren wir dann das deutsche Spiel gegen Frankreich. Tschüss.